Hallo und herzlich willkommen zu Lame Life, deinem Beziehungspodcast für mehr Leichtigkeit und Mut in deiner Beziehung. Mein Name ist Sabine Lame und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Also such dir ein ruhiges Plätzchen, lehn dich zurück und nimm dir jetzt Zeit für dich.
Die Mauer, die dich schützt. Stonewalling. Der Moment, in dem einer verstummt und aus welchem Grund Schweigen fast nie Bosheit ist, sondern meistens Überforderung. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
Wir nehmen euch jetzt mit in die Küche. In die Küche von zwei Menschen. Nennen wir sie Carla und Tom. Carla spricht schneller, ihre Stimme wird lauter und Tom sitzt da, Blick auf die Tischplatte, Kiefer angespannt. Sie stellt eine Frage und bekommt keine Antwort. Sie fragt noch einmal und jetzt schärfer und Tom steht auf, geht ins Bad und schließt die Tür hinter sich. Für Carla ist das der schlimmste Moment im ganzen Streit. Schlimmer als jeder Vorwurf. Tom ist einfach weg, mitten im Satz. Und lässt sie mal wieder mit allem allein. Und vor allen Dingen mit dem, was noch gesagt werden müsste.
Für Tom ist genau dieser Moment die Rettung. Weil noch drei Sätze mehr und er hätte etwas gesagt, das er nicht mehr zurücknehmen kann. Sein Kopf ist leer, sein Herz rast und Reden fühlt sich an wie eine Sprache, die er gerade verlernt hat. Diese Szene wiederholt sich bei den beiden seit Monaten. Fast identisch, fast jedes Wochenende. Ihre Liebe zueinander stellt keiner von beiden in Frage. Trotzdem landen sie nach jedem Streit wieder am selben wunden Punkt. Dem Moment, in dem einer verstummt und der andere sich verlassen fühlt. Zwei Menschen, ein Moment, zwei gegensätzliche Wahrheiten. Und genau darum geht es in dieser Folge.
Stonewalling, das Verstummen mitten im Konflikt. Und die Frage, was das mit einer Beziehung auf Dauer macht. Doch aus welchem Grund mauern Menschen? Der Psychologe John Goodman hat für diesen Zustand einen eigenen Begriff geprägt. Flooding. Gemeint ist ein Nervensystem, das im Streit so stark aktiviert ist, dass es kognitiv kaum noch arbeitsfähig bleibt. Der Puls steigt auf über 100 Schläge pro Minute, manchmal deutlich höher. Der Körper schaltet in einen Alarmzustand, der ursprünglich für Gefahr durch Raubtiere gedacht war, nicht für einen Streit über die Spülmaschine. In diesem Zustand übernimmt ein älterer Teil des Gehirns die Steuerung. Die Amygdala meldet Gefahr, der präfrontale Kortex, zuständig für Sprache, Abwägen, Perspektivwechsel, wird gedrosselt. Wer schon einmal mitten im Streit nach Worten gesucht hat und keine gefunden hat, kennt genau diesen Effekt aus erster Hand. Das Gehirn ist in diesem Moment nicht stur. Es ist überlastet.
Und dabei sind drei Reaktionen auf so einen Alarm möglich. Kampf, Flucht oder Erstarren. Manche Menschen werden im Streit lauter und fordernder. Das wäre die Kampfreaktion. Andere ziehen sich zurück, verstummen, verlassen den Raum, so wie Tom eben. Das ist keine Entscheidung gegen den Partner. Es ist ein Schutzmechanismus. Und der arbeitet schneller als jeder bewusste Gedanke. Entscheidend dabei ist, dass diese beiden Reaktionen sich gegenseitig verstärken. Je lauter und drängender die eine Person wird, desto stärker aktiviert sich das Nervensystem der anderen. Und je mehr die andere Person sich zurückzieht, desto größer wird die Verzweiflung der ersten. Ein Teufelskreis, in dem beide auf ihre Weise recht haben und trotzdem gemeinsam feststecken.
Der Therapeut Dan Siegel beschreibt einen verwandten Zustand mit dem Bild des Toleranzfensters. Einen Bereich, in dem ein Mensch Gefühle spüren und gleichzeitig klar denken kann. Unter Stress verengt sich dieses Fenster. Manche Menschen rutschen dabei nach oben in Überreaktion und lautes Fordern. Andere rutschen nach unten in Unterreaktion und Erstarren. Stonewalling gehört zur zweiten Richtung. Wichtig ist zu wissen, der Körper braucht für den Rückzug aus diesem Zustand Zeit, die sich kaum abkürzen lässt. Cortisol und Adrenalin bauen sich langsamer ab, als die meisten Menschen annehmen. Fachleute wie wir rechnen mit mindestens 20 Minuten, bis der Puls wieder in einen Bereich sinkt, in dem klares Denken und Zuhören möglich ist. Und wer in dieser Zeit weiter auf eine Antwort drängt, verlängert die Erholung eher, statt sie zu verkürzen. Ein Klischee hält sich hartnäckig. Angeblich mauern vor allen Dingen Männer, während Frauen fordern. Das sehen wir ein bisschen anders, denn wir haben in unserem Institut ein gemischtes Bild. Stonewalling tritt bei allen Geschlechtern auf, geprägt von Bindungserfahrung und individuellem Nervensystem, nicht vom Geschlecht allein.
Von außen lässt sich dieser Zustand oft schon erkennen, bevor überhaupt ein Wort fällt. Da ist ein leerer Blick, ein starrer Kiefer und verschränkte Arme. Auch ein Körper, der sich abwendet, ohne den Raum schon zu verlassen. Nach innen berichten Betroffene meist von einem Rauschen im Kopf. Ja, genau. Einem Gefühl von Enge im Brustkorb. Und davon Sätze zu hören, ohne ihren Sinn noch zusammensetzen zu können. Genau. Wer diese Anzeichen bei sich selbst kennt, gewinnt wertvolle Zeit, um zu handeln, bevor der Zustand vollständig eintritt.
Und jetzt nochmal zurück zu Carla und Tom. Carla und Tom, 7 Jahre zusammen, 2 Kinder. Ihr Streitmuster? Carla drängt auf sofortige Klärung. Das kommt aus ihrer Kindheit, denn dort wurden ungeklärte Streitigkeiten oft in tagelange Stille verwandelt.
Tom zieht sich zurück, sobald der Ton schärfer wird. Auch das kommt aus seiner Familie. Die war damals laut. Streitigkeiten endeten in Vorwürfe. Sein Körper schaltet dann ab. Er kann nicht mehr antworten.
Das sieht für Carla aus wie Ignoranz. Das verstärkt ihre Nachfrage, was wiederum Toms Rückzug verlängert. Ihr hört schon, ein Teufelskreis, der sich über Monate zu einer Daueranspannung aufgeschaukelt hat.
Was wäre jetzt der Wendepunkt? Zum Beispiel, Tom hält es aus. Tom verlässt den Raum nicht, um Carla zu bestrafen, sondern aus Angst, etwas Unwiderrufliches zu sagen. Sein Schweigen schützt die Beziehung. Sie bedroht sie nicht.
Wir springen 2 Monate vor. Gleicher Konflikt. Ferienplanung. Neues Verhalten. Tom kündigt seine Pause an. Ich brauche 10 Minuten, statt zu verschwinden und nichts zu sagen. Und Carla lässt ihn gehen, ohne es als Abweisung zu werten. Der Streit selbst bleibt in diesem Moment ungelöst, jedoch die Angst davor ist weg. Carla vertraut jetzt, dass Toms Schweigen ein Ende hat und Tom fühlt sich durch die Ankündigung entlastet, statt schuldig. Und jetzt würden wir euch gern ein bisschen mitnehmen in unseren beruflichen Alltag, denn da gibt es Einwände, die wir immer wieder hören, wenn es genau um dieses Mauern geht. Schweigen fühlt sich aber an wie Bestrafung. Dieses Gefühl ist berechtigt und wird hier von uns nicht kleingeredet. Die Wirkung von Stonewalling auf die andere Person ist real und schmerzhaft, unabhängig von der Absicht dahinter. Wirkung und Absicht sind 2 unterschiedliche Fragen und beide verdienen Beachtung. Jedoch keine ersetzt die andere. Wer mit einem schweigenden Partner oder einer schweigenden Partnerin lebt, verdient für dieses Gefühl von Ausgeschlossensein Anerkennung, keine Erklärung, die es kleiner macht.
Aus welchem Grund kann mein Partner denn nicht einfach reden? Weil Reden in diesem Zustand neurologisch kaum möglich ist. Sprache braucht einen Kortex, der zuhört und formuliert. Im Flooding ist genau dieser Teil des Gehirns gedrosselt.
Erinnert euch an den frontalen Kortex, der ist in dem Moment zu.
Genau. Und von jemandem in diesem Zustand vollständige Sätze zu verlangen, gleicht der Aufforderung, während eines Fiebertraums ein Gedicht aufzusagen. Das funktioniert nicht. Das erklärt auch, aus welchem Grund gut gemeinte Sätze wie »Jetzt sag doch was« in diesem Moment selten helfen. Sie verlangen genau die Fähigkeit, die gerade nicht zur Verfügung steht.
Das ist doch einfach Feigheit oder Vermeidung. Nein, bei manchen Menschen wird Rückzug zur Vermeidung schwieriger Themen. Der spontane Rückzug mitten im aktuellen Streit ist davon zu unterscheiden. Er ist eine körperliche Reaktion, keine Charaktereigenschaft. Zur Unterscheidung helfen vor allen Dingen zwei Fragen. Wie lange dauert das Schweigen und was passiert beim Zurückkommen?
Also wenn ich jetzt aufhöre zu fordern, dann gewinnt doch der andere. Diese Sorge trifft einen wichtigen Punkt. Denn damit Rückzug kein einseitiges Vorrecht wird, braucht es eine Vereinbarung. Eine, die für euch beide gilt. Eine Pause ist kein Freibrief zum endlosen Verschwinden. Sie ist eine Unterbrechung mit einem ganz klaren Zeitpunkt für die Rückkehr. In der Praxis bewährt sich eine ganz feste Regel. Die angekündigte Pause endet spätestens nach einer Stunde mit einer Rückmeldung, auch wenn das eigentliche Gespräch noch warten muss.
Was ist jetzt der entscheidende Unterschied zwischen Schutz und Strafe? Nicht jedes Schweigen ist gleich zu bewerten. Der Unterschied zeigt sich weniger im Moment selbst als in dem, was danach passiert. Schützendes Schweigen ist zeitlich begrenzt. Die Person kehrt zurück, sobald das Nervensystem sich beruhigt hat, meist nach 20 bis maximal 40 Minuten. Sie bringt beim Zurückkommen echtes Interesse am Gespräch mit, nicht zur Pflichterfüllung. Und sie kündigt die Pause, sobald sie es lernt, im besten Fall sogar vorher an. Folgendermaßen könnte das sein. Ich merke, es wird mir gerade zu viel. Ich brauche einen kurzen Abstand. Ich ziehe mich zurück und ich komme wieder zurück. Strafendes Schweigen sieht von außen manchmal ähnlich aus, verhält sich in der Substanz jedoch anders. Es zieht sich über Stunden oder Tage ohne klaren Endpunkt. Es wird eingesetzt, um die andere Person spüren zu lassen, wie es ist, ausgeschlossen zu werden, und es endet häufig nicht mit echter Annäherung, sondern mit einem eisigen Weiterführen im Alltag, während das tatsächliche Thema unberührt bleibt. Für Paare lohnt sich ein ehrlicher Blick auf dieses Muster. Kehrt die schweigende Person zurück, sobald sie kann, oder wird das Schweigen zum Druckmittel, mit dem der Mensch weiterhin die Kontrolle hat? Die Antwort entscheidet, welcher der beiden folgenden Wege ihr macht. Eine einfache Faustregel hilft im Alltag. Schützendes Schweigen fühlt sich für die schweigende Person wie Erleichterung an und für die andere wie ein kurzer, erklärender Unterbruch. Strafendes Schweigen fühlt sich für die schweigende Person eher wie Macht an und für die andere Person wie eine offene Wunde, ohne Absicht auf Heilung. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, was Schweigen mit deiner Beziehung auf Dauer macht. John Goodman hat über Jahrzehnte Paare in seinem Forschungslabor beobachtet und 4 Verhaltensmuster identifiziert, die den Ausgang einer Beziehung mit hoher Treffsicherheit vorhersagen. Er nennt diese 4 die apokalyptischen Reiter. Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Stonewalling steht in dieser Reihe häufig am Ende einer Eskalation, oft als Reaktion auf die anderen drei.
Dieses wiederholte Mauern hat einen eigenen Effekt auf Beziehungen. Der Partner oder die Partnerin, der immer wieder auf Schweigen trifft, lernt mit der Zeit weniger zu erwarten. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern als Selbstschutz. Fragen werden seltener gestellt. Nähe wird seltener gesucht. Aus Sorge, wieder gegen eine Wand zu laufen. Diese Anpassung fühlt sich für beide Seiten oft wie Distanz an, ohne dass jemand sie bewusst gewählt hätte.
Goodmans Forschung liefert noch eine zweite Zahl, die hier hilfreich ist. Das Verhältnis von positiven zu negativen Interaktionen, das stabile von instabilen Beziehungen unterscheidet. Bei Paaren, die langfristig zusammenbleiben, liegt es bei etwa 5 positiven Momenten auf einen negativen. Häufiges ungeklärtes Mauern verschiebt dieses Verhältnis in die falsche Richtung. Weniger, weil ein einziger Moment das Schweigen schwerer macht, sondern weil er selten alleine bleibt, solange das Muster unterbrochen weiterläuft.
Doch die gute Nachricht in diesen Daten: Mauern ist ein Muster, kein Charakterzug. Und Muster lassen sich verändern. Paare, die lernen, Flooding früh zu erkennen und Pausen bewusst zu gestalten, statt sie unkontrolliert geschehen zu lassen, verlassen diesen Kreislauf messbar häufiger als Paare, die das Thema meiden. Der entscheidende Unterschied liegt selten in der Häufigkeit von Streit, sondern darin, wie ein Paar mit dem Moment des Verstummens umgeht.
Und wir gehen nochmal zurück zu Carla und Tom. Und wir stellen uns der Frage, was machen wir denn, wenn Kinder mit am Tisch sitzen?
Oh ja.
Carla und Tom, das haben wir ja vorher schon gesagt, eingangs haben 2 Kinder, 7 und 10. Und beide bekommen die Küchenszene mit, auch wenn die Eltern lange dachten, dass die Kinder das nicht merken. Sorry, aber Kinder registrieren plötzliches Verstummen oft genauer als einen offenen Streit. Lauter Wortwechsel lässt sie einordnen. Also Kinder können Wortwechsel einordnen und Stille dagegen wirkt bedrohlich, unspezifisch. Kinder füllen die Lücke selbst oft mit der Annahme, sie selbst hätten etwas falsch gemacht. Konflikte vor Kindern zu vermeiden, ist deshalb nicht per se schädlich. Entscheidend ist, dass auch die Versöhnung sichtbar wird. Kinder, die beides miterleben lernen, Streit und Verbindung schließen sich nicht aus. Hier kommt mein praktischer Tipp. Die Pause nicht wortlos vollziehen, sondern kurz einordnen. Das bedeutet, du sagst deinen Kindern, Mama und Papa brauchen kurz eine Pause. Wir reden gleich weiter. Und wenn möglich, auch das Ende des Streits zeigen und sei es nur ein kurzes Wort. Wir haben das geklärt. Das gibt den Kindern das tatsächliche Gefühl der Sicherheit. Nicht die Abwesenheit vom Streit, sondern der sichtbare Beweis, dass Streit nicht das Ende von Verbindung bedeutet. Ein Muster, das ihnen spätestens in ihrer eigenen Beziehung wieder hilft. Denn mach dir bewusst, deine Kinder lernen Beziehung von dir als Eltern. Doch was ist jetzt der Weg zurück für die beiden?
Für die schweigende Person wäre das, erkenne das Frühwarnzeichen. Deine Enge im Brustkorb oder dieses Rauschen im Kopf, bevor du in ein komplettes Verstummen verfällst. Dann kündigst du die Pause an, anstatt dass du einfach verschwindest. Das Thema besprecht ihr am besten in ruhigen Momenten, nicht mitten im Streit. Und der Schlüsselsatz lautet: Ich merke, es wird mir zu viel. Ich brauche eine Pause und ich melde mich in 20 Minuten zurück.
Für die fordernde Person, bitte hake nicht nach und werde auch nicht lauter, denn das verstärkt die Überflutung beim anderen. Stattdessen versuche, deine eigene Anspannung selbst zu regulieren. Geh raus, telefonier, mach etwas, was deinen eigenen Puls senkt. Denn zwei aufgewühlte Nervensysteme schaukeln sich gegenseitig hoch. Ein ruhiges Nervensystem gibt dem anderen den Raum. Und für euch beide, der Moment nach der Pause, der ist entscheidend. Sag als allererstes Danke, dass du zurückgekommen bist. Statt jetzt klären wir das endlich. Denn das ist entscheidend, wie das Gespräch weitergeht.
Es ist wichtig. Das Ritual muss geübt werden. Es klappt nicht sofort. Und falls die Pause doch mal unangekündigt passiert, ein nachträgliches, ich hätte das ankündigen wollen, es ging zu schnell, ich melde mich in 20 Minuten, reicht auch. Es zählt nicht die Perfektion, sondern eher, dass die Rückkehr verlässlich bleibt.
Doch was, wenn Schweigen zur Waffe wird? So viel Verständnis für Flooding und Nervensystem wir auch aufbringen, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen für das Schweigen. Denn wenn der Rückzug systematisch eingesetzt wird, um die andere Person zu bestrafen oder zu kontrollieren, sprechen wir Fachleute nicht mehr von Stonewalling im ursprünglichen Sinn, sondern von einer Form von emotionaler Erpressung oder Abstrafung.
Ein paar Anzeichen sind, das Schweigen dauert Tage, ohne dass die Rückkehr zum Gespräch je angeboten wird. Es folgt regelmäßig auf Situationen, in denen die schweigende Person im Unrecht war und dient dann eher der Ablenkung als der Selbstregulation. Oder es wird offen als Drohung eingesetzt. Wenn du das noch einmal machst, rede ich tagelang nicht mit dir.
Puh. Meist ist das nicht böswillig gemeint, sondern zeigt häufig, dass die tatsächliche Verarbeitung nicht innerhalb einer Beziehung stattfinden kann, sondern eher auch mal in einer Einzeltherapie aufgearbeitet werden darf. Eine Beziehung kann Rahmen sein, sie ersetzt jedoch deine eigene Veränderung nicht.
Ich möchte euch ein Beispiel zur Orientierung geben. Schweigt jemand nach einem Streit 40 Minuten und kommt anschließend mit echtem Gesprächsinteresse zurück, spricht vieles für Flooding. Schweigt dieselbe Person dagegen über 3 Tage, reagiert auf Nachrichten nur einsilbig und lässt die eigentliche Ursache des Streits nie zur Sprache kommen, deutet das eher auf ein Muster von Kontrolle oder Vermeidung hin, das über die akute Situation hinausreicht.
In solchen Fällen ist professionelle Begleitung kein Luxus, sondern der sinnvollste nächste Schritt für die Beziehung, falls sie noch tragfähig ist, oder für einen Abschied, der weniger zerstörerisch verläuft. Diese Grenze richtig einzuschätzen, fällt gerade der betroffenen Person oft schwer, weil Nähe und Kränkung den eigenen Blick verengen. Eine ausstehende Fachperson kann hier eine Einschätzung liefern, die von innen oft nicht möglich ist. Frag dich in einem ruhigen Moment, wann hast du zuletzt gemerkt, dass du mitten im Gespräch keine Worte mehr finden konntest? Was hat dein Körper in diesem Moment gebraucht? Nähe, Abstand oder einfach Zeit? Und wie hat die Person dir gegenüber reagiert im Vergleich dazu, wie du dir eine Reaktion gewünscht hättest?
Wir haben da eine kleine Übung für euch. Legt ein Signalwort oder eine Geste fest für "Es wird gerade zu viel". Ganz kurz, ohne eine Erklärung. Zum Beispiel sagt "Pause" oder hebt einfach die Hand.
Nutzt bitte ein Wort, was ihr gemeinsam auch einhalten könnt.
Und am besten auch gemeinsam erarbeitet.
Unbedingt.
Genau. Vereinbart eine Pausenlänge. Startwert 20 Minuten. Und wer beim Wiederkommen den ersten Satz sagt, dieser Satz, danke, dass du geblieben bist.
Danke, dass du zurückgekommen bist.
Schon außerhalb von Streit üben, damit er im Ernstfall leichter sitzt. schreibt das Signal und die Pausenlänge sicherheitshalber auf. Zum Beispiel schreibt sie auf eine Karte am Kühlschrank. Das hält besser als reine Kopfsache, weil in der Stresssituation könnt ihr da im Kopf erstmal nicht drauf zugreifen, aber den Zettel, den könnt ihr sehen. Optional wäre auch, ein kleines Heft zu führen, das nach jeder Pause kurz notiert wird, was funktioniert hat und was noch geübt werden darf. Und daraus entsteht mit der Zeit ein eigenes kleines Handbuch für eure Beziehung.
Mach dir bewusst, eine Mauer muss keine Grenze für immer sein. Manchmal ist sie nur ein Raum, der einer von euch gerade braucht, um wieder atmen zu können. Ein Raum, der offen bleibt für die Rückkehr, ist am Ende keine Mauer mehr, sondern eine Tür. Und jede Tür, die einmal wieder aufgeht, macht das nächste Öffnen ein Stück leichter. Hab eine gute Zeit, pass gut auf dich auf und bis bald.
Habt eine wundervolle Zeit. Bis bald.